Willkommen bei Travel Talk at FVW, die Audiothek von FVW Travel Talk. Hier sprechen Touristiker zu wichtigen News, relevanten Trends und strategischen Fragen im Streamingstudio und moderiert von renommierten Fachredakteuren der FVW Travel Talk. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und Analysen mit freundlicher Unterstützung von AIDA Cruises und Reiseland. Es geht los! Reinhören und dranbleiben!
Überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zum Wettbewerb, spannende Zukäufe wie zum Beispiel Hotelplan mit V-Tours, eine Neuaufstellung des Managements und mehr exklusive Angebote und sogar eine Markenkampagne mit den Fanta 4. Eigentlich lief es so richtig gut für die DER Tour, von der DER Tour ist die Rede, aber dann kam der Krieg. Und wir wollen heute mit keinem Geringeren als mit Christoph Debus, CEO der DER Tour Gruppe, darüber reden, wie es für die DER Tour in Summe läuft, seitdem er am Start ist. Seit über einem Jahr, dem 1. März 2025, ist Christoph Debus an den Start gegangen. Und natürlich, wie die Krise sich auswirkt, welche Kosten das verursacht, welche Herausforderungen gerade die DER Tour, aber auch die ganze Branche hat und welche Rezepte der Chef der DER Tour Gruppe mitgebracht hat. Ich freue mich sehr, dass heute bei uns im Studio Christoph Debus ist. Hallo Christoph.
Hallo Alexander, hallo Bianca, moin moin sagt man ja, glaube ich, genau, in Hamburg. Also freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du genau. Bianca, genau, auch an meiner Seite, freue ich mich sehr. Wir haben auch den Chat im Blick, oder? Ja.
Auf jeden Fall, genau, wie üblich. Also beziehungsweise für all diejenigen, die noch nicht bei uns reingehorcht haben, bei uns zugeschaut haben. Auch diesmal habt ihr natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Anmerkungen reinzureichen. Und wir reichen das an Christoph Debus weiter, wie üblich.
Genau. Christoph, sag mal, aktuell, wir befinden uns Ende April, also die besondere Herausforderung durch die Krise, durch den Iran-Krieg ist jetzt schon fast 2 Monate alt. Hast du eigentlich mehr Termine, wo du gestaltest oder wo du Brandlöscher spielst? Feuerwehrmann.
Ja, ich sag mal, die letzten Wochen waren herausfordernd. Ich glaube, für uns alle in der Branche. Und ich sag's vielleicht gleich mal am Anfang, es ist ja erstmal menschlich extrem tragisch, was da passiert. Ne? Also, dass wir wirklich in einer Zeit geopolitischer Krisen leben, wo es wieder Kriege gibt. Das ist ja unfassbares Leid für die Zivilbevölkerung, die da zwischen die Fronten gekommen ist. Aber wie gesagt, am 28.02. Waren eben auch dort unter diesen Menschen, die da zwischen die Fronten gekommen sind, auch 11.500 unserer Gäste, ein bisschen weniger, 11.500 ist mit den Beyond-Zielen, aber ich sag mal, eine große vierstellige Zahl plus 100 unserer eigenen Mitarbeitenden. Und ich sag mal, das Erste war immer die Sicherheit unserer Gäste. Und deshalb bin ich sehr froh, dass unsere Teams da eine sehr, sehr gute Arbeit im Krisenmanagement gemacht haben und es uns sehr schnell gelungen ist, die Gäste alle sicher wieder zurückzubringen. Aber seitdem ist es wirklich eine besondere Herausforderung, weil wir haben die Reisewarnung für die Region, für Transitflüge und wir haben natürlich auch eine Beeinträchtigung der allgemeinen Buchungslage, die war sehr, sehr gut am 28.02. Ja. Wenn ich da auf die Zahlen geschaut hätte, hätte ich gesagt, das wird wirklich ein super Jahr. Jetzt die letzten Wochen, und ich glaube, das sehen ja auch alle in der Branche, ist doch die Verunsicherung hoch. Und das betrifft eben nicht nur die Reisen quasi in den Indischen Ozean oder nach UAE, wo sie gar nicht stattfinden können, sondern das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Ziele. Und ich glaube auch insgesamt auf das gesamte Kundenvertrauen. Und das ist eine Herausforderung. Aber der stellen wir uns auch gerne, das gehört ja bei uns dazu und ich glaube, das ist auch eine Chance für uns als Industrie und gerade als Reiseveranstalter, unsere Stärken zu zeigen, weil dort performen wir deutlich besser als privat und individuell organisierte Reisen.
Genau, darauf werden wir auf jeden Fall eingehen. Der Leistungswert, du hast es ja angesprochen, der Pauschalreise ist eben auch dann eben 11.000 Gäste zurückzuholen. Andere Veranstalter in der Größe haben das auch getan. Also das ist ja eine tolle Absicherung, die man da erfährt, was das dann strategisch weiter für die Ausrichtung eurer Company oder auch des Produkts Reise bedeutet, werden wir thematisieren. Ich möchte auf ein Detail eingehen. Du hast es schon so ein bisschen angeschnitten. Es gibt nach wie vor Reisewarnungen und die Reisewarnung betrifft auch die Umsteigeverbindungen. Das, wenn man so will, vielleicht absurde ist, dass es aber schon seit Wochen stabile Flüge aus Deutschland zum Beispiel über Dubai gibt, um die andere Welt sozusagen in Südostasien zum Beispiel zu erreichen, Malediven, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, Bali etc. etc. Das heißt, da gibt es stabile Flugverbindungen und die Reisewarnung existiert immer noch. Ist das nach wie vor nötig?
Ja, Also erstmal möchte ich auch, weil das zu Beginn der Krise ein bisschen in die Diskussion gekommen ist, ich glaube an das System der Reisewarnung. Das hat sich bewährt. Ich vertraue dort auch wirklich der Kompetenz des Auswärtigen Amts. Und das möchte ich hier nochmal wirklich ganz klar herausstellen, weil die haben Informationen, die machen das sehr, sehr sorgfältig und die machen da aus meiner Sicht auch im Sinne unserer Gäste und der Bundesbürger einen exzellenten Job. Also das möchte ich mal voranstellen. Was wir aktuell sehen, ist, wie du sagst, wir sehen ja quasi ab Woche 2 gibt es tägliche, stabile, auch Linienflüge der Gulf Carrier in alle Ziele der Welt und nach Europa. Aktuell Emirates fliegt 5-mal täglich und die Flüge sind ja auch in die Region nicht leer, sondern auch voll. Das heißt,
mittlerweile wieder, ne?
Ja, mittlerweile wieder. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, Emirates macht das ja und hat auch kontinuierlich die Kapazität aufgestockt. Und das zeigt ja bei diesem Flugvolumen über so einen langen Zeitraum, wie sicher die Operations ist. Ja. Und die Reisewarnung ist meines Erachtens, oder so lese ich das, bewusst zweigeteilt, dass man sagt, es gibt die Reisewarnung wirklich für die Golfstaaten an sich oder für Oman oder Katar. Und es gibt die Reisewarnung für die Transitflüge. Genau. Und aufgrund dieser Zweiteilung hoffe ich, dass man sich das anschaut und beim nächsten Review dort vielleicht differenziert, weil im Moment, wir haben ja gerade über die Vorteile der Pauschalreise in so einer Krisensituation gesprochen, passiert ja Folgendes, dass ich als Individualgast oder als verbundene Reiseleitung, Reiseleistung zum Beispiel im Geschäftsreisebereich, diese Gäste, wenn sie das explizit wollen, auch das Produkt buchen können, wohingegen wir als Veranstalter ist aus versicherungstechnischen Gründen aktuell nicht anbieten können. Das empfinde ich nicht fair und vielleicht wäre eine Idee zu sagen, man differenziert und weist die Kunden darauf hin. Aber wie gesagt, das ist Aufgabe des Auswärtigen Amts, dort so eine Differenzierung zu machen. Ich persönlich sehe aber auch viele Faktoren, die dafür sprechen würden und ich würde das sehr begrüßen.
Ja, sehr schön. Ihr seid in vielen Segmenten sehr stark, ihr habt viele Ländergesellschaften, aber die Fernstrecke ist eine Domäne von euch.
Ja.
Welchen Hebel hätte das denn, wenn diese Transitflüge wieder möglich wären, wenn auch diese Hochpreis-Direktverbindung aus Frankfurt nach Bangkok zum Beispiel sich sozusagen preislich wieder einspielen würden? Also was für ein Hebel hätte das für eine Der-Tour, die Drehkreuze wieder offen zu haben?
Ja, ich sag mal, die Golfcarrier zusammen, die haben 600, 650 Whitebody, also Langstreckenflugzeuge. Das ist ja Kapazität, die im globalen Flugmarkt fehlt. Um fair zu sein, die fliegt ja im Moment, aber ist vielleicht nicht ganz so voll im Passagierbereich und die fliegen auch noch nicht wirklich mit der kompletten Flottenkapazität. Genau. Deshalb fehlt da etwas und das, was wir sehen, ist, dass es auf den Direktflügen, also das ist ja teilweise gigantisch an Preissteigerung. Ich war ja jahrelang Airline-Manager. Ich glaube, da geht einigen das Herz auf. Ja, dann, das ist irgendwie das Thema, knappes Angebot trifft auf hohe Nachfrage, weil die Ziele, ich sag mal, Thailand, Malediven, Mauritius sind ja weiter sehr nachgefragt. Das ist ja ein tolles Produkt. Aber die Flüge sind wirklich extrem teuer. Und ich sag mal, wenn dort Mordkapazität wieder zur Verfügung steht, hilft das zuerst den Kunden, weil ich glaube, dann ist wieder mehr Angebot, dann ist auch wieder mehr Preiswettbewerb. Das macht es dann auch wieder attraktiver.
Aber quantifizieren kannst du das?
Genau, was ist das für eine Größenordnung?
Also, bei uns ist das schon eine große Größenordnung. In der Gruppe insgesamt sind die Beyond-Verkehre über die Golfstaaten sind rund 20% unseres Volumens, wenn ich wirklich alle Destinationen dazu rechne. Aber das sind natürlich auch die Direktflüge drin. Also von daher ist es jetzt schwer im Einzelnen auf eine Zahl. Aber für uns als Marktführer auf der Langstrecke in Deutschland, in der Dachregion, aber auch in Osteuropa und ich sag mal auch in unseren anderen Märkten, England, Frankreich, sind wir sehr stark auf der Langstrecke, gerade in den Indischen Ozean, hätte das natürlich einen großen Hebel und für die Kunden wäre das natürlich wirklich sehr, sehr vorteilhaft.
Mhm. Genau, wir haben jetzt auch heute Morgen gehört, es gab im vergangenen Jahr 18% Zuwachs, also wenn man jetzt auf 2025 schaut bei der Tour und auch da hast du ja gesagt, da muss man jetzt natürlich aufgrund der Nahostkrise anpassen. Was heißt das denn konkret? Also wie schaut ihr jetzt auf 2026?
Ja, wir sind noch sehr früh im Jahr. Also erstmal, du hast das Jahr 2025 angesprochen und da auch nochmal von meiner Warte wirklich Dank ans Team, Dank an unsere Partner, weil gemeinsam war das für uns vor allen Dingen beim Umsatzwachstum, aber auch beim profitablen Wachstum, war das durchaus eine Leistung, auf die wir sehr, sehr stolz sind, weil das hat man nicht alle Jahre, dass man da wirklich organisch so stark wächst, ein bisschen. Mhm. Wir hatten ja die Hotelplan-Integration ab Ende August, die hat dann auch noch ein bisschen geholfen, aber wir hatten starkes organisches Wachstum verbunden, wirklich mit dieser Akquisition, da sind wir sehr stolz drauf. Diesen Trend haben wir in den frühen Buchungsphasen, also ich sag mal für 26 auch vorgesetzt. Alles, was im Q4 25 gebucht würde, auch Q1, also bis zum 28. Februar. Wir waren für Sommer 26 klar im Plus, also wirklich like for like. Ja, ich habe es ja von der ITB noch erzählt. Das war 4% bei den Gästen und 7-8% beim Umsatz. Mhm. Da hätte ich gesagt, zu dem Zeitpunkt, das kann wirklich ein wieder sehr, sehr positives Jahr werden. Wie ihr auch wisst und wird ja auch verschiedentlich in der Industrie diskutiert, sind jetzt die letzten 6, 7, 8 Wochen seit dem 28.02. wirklich schwierig gewesen, aus verschiedenen Gründen. A, haben wir natürlich ein sehr hohes Stornierungsvolumen, gerade, wir sind ja auch Marktführer, wirklich da in die Golfstaaten und Oman und Katar. Das tut natürlich weh. Wir haben dort, wo Reisewarnungen sind, haben wir eben nicht die Buchung und wir haben die Beyond-Problematik, aber wir sehen auch, dass das östliche Mittelmeer, Ägypten dort betroffen sind. Mhm. Und das hat sich, es wird besser, das sehen wir, aber es hat sich noch nicht komplett erholt. Von daher ist es auch wirklich schwer, eine Komplettprognose fürs Jahr schon abzugeben. Also das wird einen Impact haben, vor allen Dingen mit den Rückholkosten. Ich glaube auch schon, dass was wir spüren, dass dieses Grundbedürfnis Erholung, Urlaub, Abschalten, das ist da. Und sobald wieder ein Sicherheitsgefühl zurückkommt, bin ich auch hoffnungsfroh, dass dann auch das Buchungsverhalten gerade im Lates-Bereich wieder stark zunehmen wird.
Ja, Stichwort Rückholkosten. Wie hoch sind denn dann die Kosten? Also wenn wir zum Beispiel mit Chanceland haben wir gesprochen, ein deutlicher 7-stelliger Betrag, Millionenbetrag. Wie sieht das denn?
Ja, also genaue Zahlen nennen, es ist 8-stellig, ganz klar. Also ich sag mal, wir haben 50 Rückholflüge auf eigene Kosten organisiert. Wir waren sehr kulant im Sinne unserer Kunden, was das Thema Hotelunterkünfte betroffen hat. Ich sag mal, die ganze Logistik auch vor Ort, teilweise mussten ja die Gäste, ich sag mal, teilweise haben wir die über Muscat oder über Riad mit langem Bustransfer. Also das sind enorme Aufwendungen für uns als Gruppe und die sind ganz klar auch im 8-stelligen, also im 2-stelligen Millionenbereich.
Ja. Mhm. Verliert man da eigentlich den Glauben daran, dass sich bei dieser Krisenhäufigkeit, die wir erleben, die Pauschalreise auf Dauer wirklich so durchhalten lässt? Weil die Einmalkosten, also ich nehme mal an, dich treiben ja viel mehr um die ganzen Kosten, die auf die DR-Tour drücken, statt der Buchungsrückgang, der ist auch schlimm, aber die Kosten sind ja irre. Also lässt sich die Pauschalreise so durchhalten, wenn man diese Krisenhäufigkeit sieht?
Ja, also mich treibt immer beides um. Also ich denke ja immer primär erstmal vom Kunden und wenn ich dann morgens aufwache und die Buchungszahlen vom Vortag sehe, sobald die kommen,
Wie waren Sie heute?
Ja, besser. Besser als in den letzten Wochen und also der Trend geht da eindeutig auch in die richtige Richtung. Okay. Aber das, was du angesprochen hast, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch weil wir hier mit Brancheninsidern sind.
Genau.
Wir haben ein fantastisches Produkt. Mhm. Und wir sind gegen Insolvenzen geschützt. Wir können geopolitische Krisen, wir können Klima-, Unwetterereignisse, ich sag mal aus Verbrauchersicht, ich sag's auch im persönlichen Freundeskreis immer wieder, gerade wenn du eine hochwertige, eine komplexe oder ich sag mal eine Langstreckenreise, du bist als Verbraucher eigentlich schlecht beraten, wenn du nicht eine Pauschalreise buchst. Ich glaube, wo wir als Industrie nicht besonders gut sind, ist in der Vermarktung, wie viel Mehrwert bieten. Und da müssen wir deutlich, deutlich besser werden, weil wir sehen es in Märkten, die uns vielleicht ein bisschen voraus sind, die das besser hingekriegt haben. Ich war ja selbst in England im Management aktiv, als dort das Pendant vom Deutschen Reisesicherungsfonds in England eingeführt wird. Das heißt Atoll Protection. Und das ist wirklich wie ein Qualitätsstempel Und dort sieht man auch, dass seit Covid die Buchungen dort deutlich überproportional zunehmen und dass so die individuellen Flight-Only-Buchungen und dann irgendwie, ich buche mir das Hotel selbst dazu, stagnieren oder sogar rückläufig sind. Da gewinnt wirklich die Pauschalreise. Und ein Grund ist, weil es dieses Qualitätsgütesiegel Atoll Protection, das versteht jeder Brite. Mhm. Und das ist etwas, was wir, ich sag mal, wir haben das letztes Jahr schon angeregt bei der Reform des Deutschen Reisesicherungsfonds. Okay. Ich sag mal, wir werden da nächste Woche nochmal in der Industrie sprechen, wo ich ganz, ganz stark für drauf plädieren kann. Wir müssen auch wirklich so ein Gütesiegel haben, am besten staatlich endorsed, um da besser zu werden. Weil das, was wir gemeinsam machen, alle Partner und auch die Pauschalreiseabsicherung, die Reiseveranstalter, das ist für den Kunden wirklich das beste Produkt, das es gibt.
Im Grunde denkst du ja ein Thema nach vorne nochmal weiter, was der Branche eigentlich klar ist, dass das einfach die beste Reiseform im Sinne von Absicherung ist. Die Kosten sind eine andere Seite. Ne? Und es gibt ja auch in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen, muss man nicht da ein Siegel entwickeln? Es gibt auch die Pauschalreiseinitiative, ihr seid, glaube ich, auch Mitglied, die so ein Siegel hat. Geht das in die richtige Richtung oder denkst du nochmal weiter?
Nee.
Der Pauschalreiseinitiative sind ja die TUIs, glaube ich, nicht dabei, wenn ich richtig informiert bin. Ne? Also da hat man wieder so ein Stückwerk in der Branche, das will man ja auch nicht.
Nein, das ist alles gut.
Ja.
Aber nochmal, wir zahlen gigantische Beträge in den Deutschen Reisesicherungsfonds.
Das ist deine Adresse
sozusagen. Wir sichern das auch ab, zusätzlich mit finanziellen Garantien oder Bankwirtschaften. Mhm. Das stellt jeden. Da liegt ein gigantisches Vermögen und ich sag mal, selbst der Ausfall eines großen Veranstalters wäre komplett gesichert und das heißt auch die Kundengelder sind sicher. Das ist so diese erste, das ist die Lehre nach der Thomas Cook-Pleite und nach der FDI-Pleite. Aber jetzt diese Krise hat doch gezeigt, wie toll das Produkt ist.
Ja.
Ich habe persönlich, man kriegt ja immer, wenn was schief läuft, ist ja auch so ein bisschen so die, ich sag mal, die miese Peter-Kultur, dass man sich gerne beschwert. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie bei uns die DMC-Companies, unser Krisenmanagement, aber wirklich auch die Mitarbeitenden, die an den Flughäfen waren, die Gäste betreut haben und selbst ich, die wirklich von den Kunden direkt Feedback, vielen, vielen Dank, ihr habt meine Familie sicher zurückgebracht, ihr habt uns rausgeholt, ihr habt die Kosten übernommen, ganz toll. Und ich glaube,
im Vergleich zu Individualreisenden vor allem. Ne?
Ich sag mal, die dann Vermögen bezahlt haben, um zurückzukommen. Also da gibt es ja die unglaublichsten Geschichten. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gemeinsam, aber vor allen Dingen die Pauschalreiseveranstalter mit ihren Partnern sehr, sehr gut machen. Und das müssen wir herausstellen. Und da müssen wir uns auch ganz klar differenzieren. Du reist pauschal, du hast alle diese Vorteile, da ist es. Und gerade dieses Verbundene, dort, wo suggeriert wird, es ist wie ein Paket, das ist ja heute in der digitalen Welt. Also ich sage mal, hier die Profis, die verstehen das, aber ich sage mal, der Konsument, der versteht das ja nicht. Ja. Ich glaube, da bräuchten wir etwas, wo wir das ganz klar differenzieren. Und
dein Adressat sozusagen ist der Deutsche Reisesicherungsfonds, auch in Teilen ja mit dem neuen Management, Andreas Gent. Da setzt du Hoffnung rein, dass...
Ja, ich sag mal, wir haben das aktiv diskutiert. Am besten ist das aber auch, das ist ja letztendlich eingesetzt, das ist ja die Umsetzung letztendlich des europäischen Gesetzes, dass man das vielleicht auch wirklich mit der Aufsicht, also quasi mit dem Justizministerium, dass man dort irgendwie so ein staatliches Siegel, Deutsche lieben ja Stiftung Warentest oder besser irgendwie TÜV, irgendwas mit dem Bundesadler drauf, das wäre perfekt.
So, alles klar. Jetzt haben wir schon im Design.
Nein, das sollen andere machen, die können das besser als ich.
Okay, aber Botschaft ist komplett angekommen, sehr gut. Ich will noch mal auf die Nachfrage eingehen, wenn ich darf, Bianca. Wir betteln uns immer, wer kann die nächste Frage stellen. Du hast gerade jetzt diese Woche auch nochmal, habt ihr eine Pressemitteilung, auch du, rausgegeben, dass die Nachfrage doch relativ robust ist. Ja, das waren keine konkreten Zahlen dahinter, aber kannst du uns mal mitnehmen in die einzelnen Destinationen? Du sagst, es erholt sich so langsam, du hast noch Hoffnung, dass es zum Jahresende irgendwie... doch wieder mit einem kleinen Plus vielleicht ausgeht, weiß ich nicht, kannst du ja mal sagen, aber wo sieht's gut aus, wo sieht's schlecht aus, wenn wir auf die Destination blicken?
Ja, also ich sag mal, das ist die typische Bewegung, die dort passiert, wenn irgendwas in der östlichen und jetzt in dem Fall auch in der arabischen Destination passiert, dann ist die Bewegung immer nach Westen. Also ich sag mal, die großen Gewinner, das habt ja auch ihr geschrieben, sind aber natürlich im Moment Balearen, Kanaren, Portugal, Italien. Das sehen wir auch.
Vom Umsatz nicht so stark, ne? Das ist vom Reiseumsatz dann im Vergleich zu Dubai.
Ja, aber auf die einzelne Reise, aber vom Volumen ist das natürlich viel größer, ist immer noch für uns. Spanien ist ja auch immer eine der Top 3 Destinationen. Das ist schon stark, und das, was halt ein bisschen schade ist, ist, dass dieses Unsicherheitsgefühl in der Perzeption der Kunden sich auch auf tolle Destinationen wie die Türkei, wie Ägypten auswirkt, die da immer mit in Geiselhaft genommen werden, auch Zypern. Und da hoffen wir, dass jetzt mit einer Verbesserung der Sicherheitslage, weil da sehen wir sehr, sehr gute Angebote aktuell. Das Preisniveau ist da wirklich super attraktiv für die Kunden. Von daher hoffen wir, dass jetzt quasi so mehr das Sicherheitsgefühl zurückkommt und da auch ein bisschen Waffenruhe am Golf ist, dass dort dann die Ausweichbewegung nicht nur in den Westen geht, sondern auch an die anderen Mittelmeerländer.
Ist denn der Buchungsrückgang auch in der, also quasi marktkonform, auch bei 40-50%, gerade bei Ägypten, Türkei? Gilt das auch für euch, für der Tür?
Ja, das sind so Größenordnungen, die wir auch gesehen haben. Türkei ist vom Volumen, ist ja für uns ein sehr, sehr wichtiger Markt. Also ich glaube, da haben wir auch solche Rückgänge gesehen. Wie gesagt, in den letzten Tagen ist das auch durchaus ermutigend, dass da der Trend geht. Aber ich denke schon, dass wir uns da vielleicht leicht besser als der Markt schlagen, zumindest nach der Intelligenz oder den Daten, die wir so sehen. So genau beurteilen können wir das nicht. Aber wir sind da jetzt auch nicht frei von den generellen Markttrends. Also das kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, daran anknüpfend direkt die Frage, was passiert denn jetzt in diesem Sommer? Gibt es denn einen Last-Minute-Sommer? Wird es einen Last-Minute-Sommer geben?
Geben müssen vielleicht auch.
Ja, ich denke schon. Also das, was wir gesehen haben bis zum 28.02. ist, dass neben den Produkten und Lebensmitteln für den täglichen Bedarf, dass die Top-Konsumpriorität wirklich echte Erlebnisse und Reisen sind.
Ja. Ja.
Und ich glaube, dieser Wunsch, und der war ja auch wirklich, wir haben ja geopolitische Krise, das ist ja jetzt nicht die erste, sondern wir sehen das ja seit 2022, dieser Wunsch ist eigentlich stärker geworden. Wir haben gerade ja Anfang des Jahres noch eine große Kundenanalyse gemacht in allen europäischen Ländern mit 8000 Konsumenten, wo ganz klar rauskommt, dass wirklich die Top 2, also nach Lebensmitteln, Konsumpriorität das Reisen ist, weil die gerade in einer immer digitaleren Welt, in einer Welt geopolitischer Krisen, dass jeder diese Auszeit will. Also von daher glaube ich, das Grundbedürfnis nach Urlaub ist da. Das ist auch das, was wir in der Kundeninteraktion sehen. Das, was im Moment ein bisschen gestört ist, ist durch diese große Unsicherheit. Und da ist ja neben dem Krieg auch viele andere Nachrichten, die da jetzt nicht wirklich sehr positiv sind, dass es dadurch eine Buchungszurückhaltung gibt. Wie gesagt, sobald das Sicherheitsvertrauen zurückkommt, glaube ich, dass das sehr schnell geht. Und dann wird es mehr ein Last-Minute-Geschäft sehen. Man darf aber auch nicht verhehlen, dass in den letzten Jahren immer früher gebucht worden ist. Bei uns im Schnitt buchen die Kunden jetzt viereinhalb Monate früher. Also von daher, wenn das Pendel da jetzt auch wieder ein bisschen in das Kurzfristigere schlägt, dann sage ich mal, ist das nicht so schlimm oder grundsätzlich positiv. Jede Buchung ist ja gut, aber ich erwarte schon, dass die Leute auch diesen Sommer in den Urlaub reisen wollen.
In dem Zusammenhang stellt sich natürlich automatisch auch wieder die Frage, inwieweit dann vielleicht die Last-Minute-Preise dann unter den Frühbucherpreisen. Also wird es diese Gefahr auch wieder geben? Das war ja eine Diskussion im vergangenen Jahr, gerade wenn es um die
Also vereinzelt kann das passieren. Ich würde mal sagen, in Spanien, was wir im Moment sehen, wird das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht passieren.
Wie hoch ist die Preissteigerung eigentlich in Spanien? Also kann man das mal beziffern?
Ja, das hängt immer noch mal von der Destination ab, aber ich sag mal, das geht bis in den zweistelligen Prozentbereich rein. Aber noch mal, das muss man sich anschauen, oder ich sag mal zumindest hoch einstellig. Und ich sag mal, man sieht im Moment umgekehrte Bewegung. Wir haben im Moment einen Faktor, der das ein Stück weit überlagert, weil das eine ist ja, wie sind die Hotelkapazitäten. Ja. Das andere Thema ist schon das Thema Treibstoff. Da haben wir ja doch, gerade für Kerosin, das ist ja, steigt ja noch stärker als der Preis für Rohöl. Das hat natürlich auch einen Impact auf die Reisepreise. Und das trifft dann natürlich alle Destinationen, weil Kerosin ist dann bei allen ein bisschen
teurer. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dir noch keine genaue Prognose für das gesamte Jahr 2026 zutraust, weil eben auch die Nachfrage einerseits nicht ganz sich abschätzen lässt, veränderte Sicherheitslage, wann die sich wieder richtig erholt und ob die Leute wirklich dieses Jahr nochmal dann zum Urlaub buchen, greifen, statt zu sagen, sie bleiben auf Balkonien. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Herausforderung im Kerosinmarkt. Du hast eine beeindruckende Airline-Vita. Bist du deshalb besonders entspannt oder besonders besorgt?
Ja, ich würde ja sagen, ich versuche mich solchen Themen immer sehr realistisch zu nähern. und nicht irgendwie kurzfristig in Panik zu verfallen. Also das muss man natürlich schon sehr ernst nehmen. Und ich sage mal, Sie sehen seit Ausbruch des Krieges, dass die Straße von Hormuz blockiert ist. Und durch die Straße von Hormuz gehen rund 15-20% der globalen Ölversorgung, aber auch der Versorgung von Kerosin, weil teilweise wird raffineriertes Produkt dadurch geliefert. Ja. Ich sag mal, die gute Nachricht dadurch ist, dass ja 80-85% aus anderen Quellen kommt und deshalb auch verfügbar ist. Und ich glaube, das ist für uns als Industrie erstmal die sehr, sehr beruhigende Nachricht. Also diese Horrormeldung, es gibt überhaupt gar kein Fuel, das wird nicht passieren. Und wir haben, wenn wir ehrlich sind, mit ein paar vereinzelten Shortages in Asien, ja auch im Moment in Europa oder in unseren Destinationen noch keine Probleme gesehen. Und das ist auch das, was mir alle Airlines im Moment widerspiegeln. Wir haben ja sehr viele Airline-Partner, dass die in ihren Verträgen mit ihren Suppliern an den jeweiligen Airports im Moment uns noch eine sehr stabile Versorgung garantieren. Von daher bin ich dort grundsätzlich positiv.
Auch mit Blick auf Sommer?
Auch mit Blick auf Sommer, weil ich sag mal ganz ehrlich, im Sommer sind für Airlines ja auch gerade die Ferienflüge besonders attraktiv, weil die sind voll, da verdient man gutes Geld. Also von daher gibt es ja auch einen ökonomischen Anreiz für Airlines, diese Flüge zu buchen. Und grundsätzlich, wie gesagt, 80-85% der Rohölversorgung ist aus anderen Quellen gesichert. Deshalb sage ich mal, wir nehmen das sehr ernst. Ja. Wir beobachten. Ich glaube auch, gerade ein Unternehmen wie DerTour mit verschiedenen Airline-Partnern, wir würden dann im Sinne unserer Kunden auch Lösungen finden. Das ist auch wieder der Vorteil Veranstalter. Und deshalb bin ich nach aktuellem Stand der Dinge, so wie man sieht, an der Stelle eher positiv.
Du hältst solche Szenarien, dass die Flugzeuge dann in Asien nicht mehr auftanken können. Und natürlich kann man auf so einer Strecke nicht das doppelte Kerosin mitnehmen.
Tankering geht nicht,
Genau. Also das hältst du für kein bedeutendes oder relevantes Szenario, dass dann da im Zielgebiet auf einmal Kerosin fehlt zum Nachtanken für den Rückflug.
Kein Mensch kann aktuell mit dem, was geopolitisch passiert und was sich da vor allen Dingen auch einzelne Personen oder eine Einzelperson immer manchmal so ein bisschen erratisch da so ausdenkt, ich sag mal, da ist ja sehr schwer, eine Vorsorge zu machen. Ja. Ich kann nur von den Fakten, die ich sehe und von dem, was ich von den Partnern wiedergespiegelt werde, dass alle im Moment sagen, die Kerosinversorgung ist gesichert. Und das ist ja für uns mit unseren Partnern, wenn wir neue Flüge in die Domrep oder nach Asien, gibt es ja auch Zusatzflüge, dann fragen das ja unsere Airline-Partner an und kriegen die entsprechenden Bestätigungen. Es kann irgendwo mal punktuell kommen, aber ich glaube, dann wird man auch dort andere Lösungen finden.
Okay, sehr gut. Nochmal zurück zu dem Punkt, da sind wir gerade hängen geblieben, Frühbucher und Last Minute. Inwieweit kannst du sagen, wird es da vielleicht eine Anpassung geben, beziehungsweise muss man die Angst haben, im Vertrieb geht ja immer schnell um, dass dann am Ende die Last-Minute-Preise unter den Frühbucherpreisen liegen werden?
Ich glaube, das kann im Moment punktuell keiner ausschließen. Ich sage mal, wenn ich mir insgesamt das Preisniveau anschaue, wenn ich mir jetzt auch die Fuel-Preisentwicklung gerade anschaue und ich sage mal, alle sind im Moment ja noch gesichert, aber das nimmt ja auch dann, je weiter es nach vorne geht, dann auch stückchenweise ab. Und wir sehen ja auch schon, dass da der Druck kommt, auch diese Mehrbelastung weiterzugeben. Ich glaube, die grundsätzliche Aussage, und zu der stehe ich, je früher man bucht, bekommt man das, was man will. Also genau das Produkt, das Zimmer, das Hotel, das man auch möchte. Vereinzelt kann es immer mal auch über eine Sonderaktion führen, dass man da ein besonderes Schnäppchen machen kann. Aber das ist auch das, was ich in den momentanen Daten sehe, ist noch nicht wirklich der Trend, der sich überall. Ja.
Christoph, wir haben jetzt auch viel über die Pauschalreise geredet und auch in den letzten Talks, die wir hier hatten in unserem Studio, war oft aus dem Vertrieb die Klage, dass bestimmte Reisen eben, weil Reisewarnungen vorlagen, storniert werden mussten und die Neubuchung dann aufwendig wieder sozusagen dem Kunden vermittelt werden musste. Und der Vertrieb zum Beispiel fordert, dass Ömer Karaca von Schmetterling International wünscht sich einfachere Möglichkeiten, eher über eine Umbuchung sozusagen eine schlanke Möglichkeit zu haben, zu sagen, hier, wenn du hier drauf klickst, ist dein Emirates-Flug auf einmal zu einem Condor-Flug geworden und dein Urlaub auf Phuket ist nach wie vor gesichert. Also dass man nicht alles wieder zurückgeben muss, kompletter Storno, sondern sagt hier ganz easy in den System Aufpreis, ja, aber du willst ja auch den Urlaub dir sichern und dann zack, dafür auch nochmal die Mehrprovision und dann sind das von den Prozessen her schlankere Wege, den Kunden zu halten. Ist das auch vielleicht mit deiner Kompetenz im Bereich der Technologie realistisch, sowas zu fordern? Rechtlich würde sowas machbar sein. Wie stehst du dazu?
Ja, also ich sag mal, das ist ja jetzt erstmal, wenn man sagt, man macht Umbuchungen möglich. Ich sag mal, wir erlauben ja Umbuchungen auf vergleichbare Produkte. Es ist im Moment eine hochkomplexe Situation. Ich glaube, dieses Beispiel war ja jetzt bezogen auf einen Drehkreuzflug über ein Drehkreuz am Persischen Golf.
Ja.
Und dass man dann eine automatisierte Umbuchung wirklich auf, ich sag mal, Direktflug von wem auch immer hat. Condor ist ja eine Airline, die ich ganz gerne mag, zum Beispiel.
Das ist grundsätzlich nur schon.
Ich mag die meisten. Also ich sag mal, da arbeiten. Also unsere Partner mag ich alle sowieso besonders gern, aber ja, also zu Condor,
diesen Berlin gibt es ja nicht mehr.
Ja, genau. Das ist schon ein spezieller.
Aber du fährst auch gerne Flixbus.
Ich fahre auch gerne Flixbus, ja. Also das ist.
Ja, aber wir bleiben bei dem Thema.
Wir bleiben bei diesem Thema. Also, jetzt sage ich mal, diese Krise ist schon sehr außergewöhnlich in dieser Ausprägung. Deshalb war die Frage bis jetzt noch kein Massenphänomen. Yeah. Wie immer lernt man ja aus jeder Krise besser zu werden. Genau. Und ich sage mal, das ist ein guter Hinweis, den wir gerne auch mal aufgreifen. Aber ich sage jetzt mal, vorher hat sich die Frage eigentlich nicht so gestellt. Klar. Weil eine Krise, die so wirkt und gerade dieses Transitproblem, was wir da auch am Anfang besprochen haben, ist ja nochmal ganz besonders. Das hat sich gemacht, aber wir nehmen das auch mal gerne für unsere Überlegungen
auf. Ich finde das komplett nachvollziehbar. Also mir leuchtete das ein. Die Dimension dieser Aufwände kann ich so auch nicht abschätzen, aber man hört ja, sag mal, die Klagen aus dem Vertrieb, wenn einmal was komplett storniert wurde und du dann wieder in der Beratung, na, wo kannst du denn alternativ hingehen und so weiter. Wenn du dann wieder von null anfängst, der riesige Beratungsaufwand, bis es dann zur Buchung kommt, versus, wir haben ja schon alles und hier mit diesem Klick, guck mal, bist du mit diesen Flügen einverstanden, kosten einen Ticken mehr, aber du willst ja auch, ne? Also mir leuchtet das ein, ich denke, es ist vielleicht tatsächlich eine Hausaufgabe, die man mal aus dieser Krise mitnehmen kann. Ne? Genau.
Ja. Nein, also ich sag mal, das ist getting better never stops, wie ich so gerne sage, so, also man lernt nie aus. Ne?
Genau. Und geht deshalb, einher mit der Tech and Touch.
Das geht auf jeden Fall
mit der Tech and Touch.
Und nochmal, das ist, glaube ich auch, das ist ja genau unser Ansatz, immer bessere Technologie auch für unsere Reisebüro- oder Beraterpartner. Ja. Ich finde ja immer, wir reden vom stationären Vertrieb. Ich glaube, der Wert der Beratung, der Ansprechpartner, viel passiert ja über das Telefon oder über WhatsApp. Ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen moderner darstellen, weil wir haben leider manchmal, ich merke das auch in Diskussionen, ein verstaubtes Image. Und wenn man dann erzählt, was wir jetzt alle in dieser Krise gemacht haben und wie viele mir da auch geschrieben haben, die gesagt haben, ey, ich buche nur noch eine Pauschalreise, weil ihr habt das so super gemacht und uns da geholfen. Und ich glaube, das müssen wir nutzen. Und das ist nämlich genau das, was du sagst. Das ist Tech in Touch. Und Urlaub ist ein Produkt für Menschen, gemacht von Menschen. Und das ist auch das, was wir in unseren Kundenbefragungen jetzt gerade auch als Feedback sehen. Diese persönliche Berater, ein Ansprechpartner. Und das ist ein sehr, sehr hohes gemeinsames Gut. Und auch wenn uns das alle Beteiligten im Moment sehr, sehr viel Geld kostet, ich glaube, hier haben wir demonstriert, wie gut es sind. Und wir sollten uns da gar nicht zu sehr intern streiten, sondern einfach nur mal schauen, wie toll können wir dann unser Produkt nach draußen vermarkten, um zukünftig den Kunden zu sagen, ihr habt die schönsten Wochen im Jahr, bucht sie mit uns, weil dann seid ihr rundlos, sorglos, egal was auf der Klima- oder geopolitisch passiert.
Tech and Touch ist etwas, womit du sozusagen angetreten bist oder was schnell auf deine Agenda kam, seitdem du jetzt, wie lange bist du jetzt, 400 Tage ungefähr im Amt, bist gut 400 Tage, ne?
Ja. Also gutes Jahr. Zählt das gar nicht.
Zählt das gar nicht, genau.
Jeder Tag ist, mal machen, ja, genau. Jeder Tag ist spannend und schön, genau, ja.
Ja, super. Ja. Das ist eine sehr gute Motivation. Kannst du es noch mal ein bisschen greifbarer machen, was das genau bedeutet? Ich frage auch deshalb, weil natürlich heißt es in der Industrie schon seit Jahren, auch bevor du jetzt bei Zudertel gekommen bist, die Technologie kann euch helfen und ihr könnt mehr Kundengruppen erreichen und alles wird einfacher mit KI und hast du nicht gesehen. Aber viele im Vertrieb sagen, ich muss immer mehr machen. Mir fehlt die Zeit am Kunden. Die Technologie hilft mir und alles wird immer easier. Das ist in meinem Alltag noch nicht so richtig angekommen. Also, was sagt der CEO der Dertour Group, warum Tech and Touch richtig was Tolles ist?
Ja, also erstmal sage ich mal, es gibt ja überhaupt gar keinen Prozess mehr, der ohne digitale Systeme funktioniert. Mhm. Also ich habe ja auch, ich sag mal, wann bin ich in die Reisebranche gekommen? Ich sag mal, das war gerade um die Jahrtausendwende, 99, 2000. Also da gab es bei uns in der Airline-Industrie gab es noch Tickettüten und physische und Papiertickets. Ja, und ich sag mal,
abgeschrieben.
Ja, also ich sag mal, deshalb muss ich sagen, es ist schon unfassbar viel digital geworden an allen Systemen. Plus diese Entwicklung ist rasend schnell, die wird jetzt noch mal schneller durch künstliche Intelligenz. Mhm. Und das ist genau unser Ansatz. Da hatten wir teilweise schon gute Systeme, aber wir können jetzt auch, ich glaube, noch mal deutlich, deutlich besser werden, wo wir unsere internen Systeme straffen und noch mehr digitalisieren. Gerade wir arbeiten an einer ganz tollen Lösung, die unsere starke Kompetenz im Baustein- und im Rundreisebereich auch sehr gut digitalisieren wird und sehr flexibel machen wird, auch gerade mit großen Vorteilen für unseren B2B-Vertrieb, also für unsere Reiseberater und Reisebüropartner. Wir wollen, so wie wir Angebote ausspielen, auch dort wollen wir mit künstlicher Intelligenz, also das eine Thema macht natürlich sehr stark Boris, der macht ja bei uns alle Tech-Themen, aber jetzt auch hier im Vertrieb. Wie können wir wirklich mit den Systemen, die wir unseren Reisebüropartnern anbieten, wie können wir dort mehr administrative Aufgaben nehmen, um mehr Zeit am Kunden zu machen? Und den Zuwachs, den ich aktuell sehe, weshalb wir teilweise auch Reisebüros kaufen, weshalb aber auch gerade im Franchise-Bereich Partner zu uns kommen, ist sehr häufig eben nicht nur, dass da ein guter Veranstalter mit einem guten Produkt ist, sondern dass wir auch wirklich systemseitig unsere Partnern dort Dinge bieten, die besser werden. Und das ist etwas, jetzt hier an der Kundenschnittstelle, aber das geht von Finanzen bis in unseren Hotelbereich. Also das zieht sich wirklich durchs komplette Unternehmen, auch
übergreifend. Mit welchen ganz konkreten Projekten überzeugt dich das Team Boris Raul und sein Team sozusagen am meisten? Was wird dir aktuell präsentiert, wo du sagst, das will ich haben, wenn ihr das ausrollt in unseren 2000 angeschlossenen Reisebüros und darüber hinaus, dann kriegen wir einen richtigen Boost.
Ich werde gleich auch ein paar Beispiele nennen, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, das ist eine Haltung. Mhm. Wir müssen Technologie als Freund sehen, um besser zu werden. Und ich habe ja eben gesagt, wir wollen außergewöhnliche Urlaubserlebnisse für unsere Kunden kreieren, die lebenslange Erinnerungen bleiben. Und wir wollen an jedem Kundenkontaktpunkt digitale Lösungen bieten, die wir auch, aber auch mit menschlichen Kontaktpunkten, deshalb haben wir auch eine eigene DMC. So. Ja. Und deshalb ist das für mich, wir müssen als Organisation offen sein, an technologischer Innovation zu arbeiten. Bei uns haben die Mitarbeiter Möglichkeit, die kriegen halt Zugang zu künstlicher Intelligenz durch Microsoft Copilot oder die Pro-Lizenzen, um dort selbst Agenten zu entwickeln, selbst besser zu werden. Das ist wirklich für eine Organisation, das muss man verstehen, das habe ich auch bei Flix gelernt, dass wir alle begreifen, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen Technologie und wo immer wir Technologie nutzen können. So. Und das, was wir machen, das ist ja unser Ansatz Home of Holidays, wo wir sagen, bei uns findest du wie in einem tollen Kaufhaus, hier ist es ja das Alsterhaus in Hamburg, findest du ein gutes, kuratiertes Angebot. Du findest das, was wir sagen, relax, aus Kundensicht immer, Sun and Beach. Du findest das Thema Baustein, also Explore, Rundreisen, da arbeiten wir, und das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, also da hoffe ich, aber das soll Boris selbst vorstellen, da arbeiten wir an einer ganz, ganz tollen Lösung, das wirklich fantastisch zu digitalisieren, und dann werden wir auch digital viel mehr den Zugang zu allen unseren Spezialisten, die wir in den internationalen Märkten, also wirklich, wo man für eine große Leidenschaft, also im Bereich Passion, wo man dann Spezialisten hat, und da haben wir sehr viele Ansätze, und das geht wirklich durch jede Wertschöpfungsstufe, durch jeden Prozess, wo wir Technologie nutzen wollen, im Sinne unserer Mitarbeitenden, im Sinne unserer Kunden, um besser zu werden und immer ein besseres Produkt zu liefern.
Boris Raul steht auch, ist ein Experte für Cashback, wenn wir ein bisschen betreiben. Dafür,
in der Historie ist zumindest.
In abenden Urlaub bekannt. Inwieweit versprichst du dir mit ihm als Experten auch für dieses Thema vielleicht auch Marktanteile zu gewinnen, beziehungsweise auch Kunden zu animieren, jetzt gerade in dieser Krise damit auch Buchungen anzukurbeln?
Ja, also jetzt erstmal möchte ich eine Lanze für Boris brechen.
Brauchst du gar nicht.
Umso besser, aber wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns im Team ist, dass er mit so viel Engagement und Herzblut, und er ist ein Vollblut-Touristiker. Aber das ist auch jemand, der eine unfassbare technologische Kompetenz und Gabe hat, aber auch einen guten Business Sense. Also der versteht auch natürlich schon, wo man Geld verdient. Und das ist ja, glaube ich, wichtig, weil wir wollen ja in Technologie, wir wollen in Produkte, wir wollen in Hotels investieren. Deshalb ist es ja auch für uns sehr wichtig, dass wir profitables Wachstum liefern. So. Ja. Und da sind wir sehr froh, ihn an der Seite zu haben. Das Thema mit den Rückvergütungen, das ist ja hier lange diskutiert. Und das wird von einigen Marktteilnehmern, ja, ich würde fast sagen, exzessiv schon genutzt. Mhm. Und das ist ein Thema für alle, weil ich bin der festen Überzeugung, dass gute Beratung auch gut honoriert werden muss. Und da stehen wir ganz klar zum beratenden Vertrieb. Aber das, was im Moment passiert, ist, dass einige dort, und das ist ja eine Belastung nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für uns als Veranstalter, weil das, was eigentlich durch das Handelsvertretermodell gelebt werden müsste, dass wir auch die Preishoheit letztendlich haben, die wird ja dadurch massiv untergraben. Also von daher ist es ein Thema, ich möchte jetzt in der Öffentlichkeit nicht, also wir beobachten das, wir sind nicht happy. Und wir überlegen uns schon, wie wir damit umgehen können.
Genau, aber es geht auch um ein Mithalten, ne? Also
ja, nee, aber ich glaube, das müssen wir ja machen. Es kann ja nicht sein, dass wir die Vorteile der Reiseveranstalter bietet, die wir gerade besprochen haben, die Kunden auch schätzen, dass wir danach ins Hinterkopfen. Deshalb, wir müssen mithalten. Das darf auch hier der Reisebürovertrieb nicht falsch verstehen. Ja. Das ist im gemeinsamen Interesse. Wir nehmen das Thema sehr ernst.
Das heißt, ihr nehmt es auch so ernst, dass ihr diese Gutscheineaktion immer für alle Buchungskanäle öffnet, oder macht ihr euch davon auch frei und sagt, nee, manche Aktionen kann es eben nur über digitale Kanäle geben?
Ja, das kann im Einzelfall mal passieren, aber ich sag mal, grundsätzlich sind ja auch unsere Reisebüro-Gutscheine unsere Gutscheine auch im Reisebüro einlösbar. Also von daher ist das ja bei uns die Regel.
Okay, sehr gut.
Genau.
Christoph, Home of Holidays, wir haben schon viel darüber gesprochen. Ich möchte noch mal auf die Zielgröße und die Relevanz hinaus. Wenn ich es richtig verstehe, geht es da eben auch darum, mehrfach im Jahr den Kunden, die jetzt schon vielleicht einmal im Jahr Berührungspunkte mit euch haben, immer wieder für verschiedenste Reiseerlebnisse, mal das verlängerte Wochenende zu einem Geburtstag mit der Familie, der große Sommerurlaub, dann der Ausflug mit dem Kegelclub und immer wieder sozusagen neue Inspirationen zu geben. Das klingt super. Natürlich muss man sich das auch alles leisten können. Ihr werdet da Hochrechnungen haben. Welche Wachstumsdynamik seht ihr da, wenn ihr auch technologisch getrieben sozusagen das Buchen einfacher macht, wenn ihr all diese Segmente, auf denen ihr ja schon stark seid, aber das vielleicht auch nochmal am Point of Sale verfügbarer macht, was für eine finanzielle Potenzial steckt dahinter?
Ja, ich sag mal, wir wachsen ja so schon. Also ich sag mal, wir sind im letzten Jahr sehr stark gewachsen. Wir waren dieses Jahr auch beim Gästewachstum wirklich sauber, like for like gerechnet, waren wir ja deutlich im Plus. Jetzt muss man mal gucken, wie das jetzt hier mit der Irritation durch die Middle East-Krise letztendlich passiert. Das zeigt ja, dass wir mit unseren Produkten und mit unserem Angebot heute schon wachsen können. Ich glaube, wenn wir den Home of Holidays-Gedanken wirklich leben und damit den Kunden ein noch besseres, kuratiertes Angebot, immer mit dem Qualitätsversprechen dahinter steht der Tour, was das Thema Sicherheit, was das Thema Qualität angeht, aber auch wirklich dann natürlich Cross-Selling-Aktivitäten, bietet das Potenzial für mehr. Wie viel das im Detail sein wird, werden wir sehen. Wir haben persönlich einige Vorstellungen dazu, aber wir haben zum Beispiel exzellente Produkte unserer Spezialisten in England oder in anderen Märkten, die wir in der Form, außer man braucht sie dort direkt, für deutsche Konsumenten noch gar nicht möglich machen. Also von daher haben wir da sehr, sehr viel Potenzial. Von daher erwarte ich mir schon eine Beschleunigung unseres Wachstums, was wir ohnehin schon haben.
Okay. Zu dem Home of Holidays gehört natürlich auch eigener Content, also sprich eigene Hotels. Da seid ihr schon gut unterwegs, aber habt deutlich weniger eigene Hotels als zum Beispiel der Marktführer TUI. Wie ambitioniert bist du auf dem Thema?
Für uns sind die eigenen Hotelmarken und die eigenen Hotels ein essentieller Bestandteil unserer Strategie. Das ist Teil von Tech and Touch. Also das ist wirklich essentiell, weil das, was wir sehen in unseren eigenen Hotels, wir haben eine höhere Kundenzufriedenheit, wir haben mehr Kunden, die mehrmals wiederkommen, wir haben eine höhere Loyalität. Und ich sag mal, das ist auch im Sinne von Marge wirklich sehr attraktiv. Und wenn man Hotels gut führt, kann man auch damit gut Geld verdienen. Also von daher haben wir vielleicht ein bisschen zu spät angefangen als Konzern. Aber wir verfolgen das jetzt wirklich sehr konsequent und mit Nachdruck. Das Team hat sich auch gerade jüngst, habt ihr ja auch drüber berichtet, neu aufgestellt. Da sind wir wirklich sehr optimistisch, dass sich das weiter gut entwickeln kann. Und ich sag mal, ein Großteil des Urlaubserlebnisses findet natürlich auch im Hotel statt. Von daher ist das nur konsequent, dass wir in diesen Bereich weiter investieren und weiter wachsen und werden.
Nominal 2030, wie viele eigene Hotels werdet ihr denn haben?
Also dieses Jahr eröffnen wir nochmal 8. Ich würde sagen, wenn das in der Größenordnung weitergeht, dann werden wir deutlich über den 120 liegen, die wir heute haben. Ob es dann 150 oder sowas. Das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ja. Das ist auch ein bisschen der Strukturmix. Sind das wirklich Hotels im Eigentum oder welche, die wir managen? Also da gibt es ja auch verschiedene Formen, wie man mit Hoteliers zusammenarbeitet. Ganz wichtig ist, und wir denken immer zuerst vom Kunden. Was möchte der Kunde? Womit können wir Kunden begeistern? Und wie hilft das uns quasi unserer profitablen Wachstumsstrategie nach vorne zu kommen? Und da lassen wir uns nicht nur von einem quantitativen Ziel, sondern auch sehr stark Qualität leiten.
Welche Hotelmarke macht dir persönlich am meisten Spaß?
Das ist so, wie wenn du einen Vater fragst oder eine Mutter fragst, welches Kind du am liebsten hast. Also deshalb, ich habe ja eine Zeit lang sehr stark Triathlon gemacht und deshalb ist etwas Plaitas, was mich absolut begeistert und der Engländer würde sagen, I couldn't be prouder, dass ich wirklich die Ehre habe, diese ikonische Marke jetzt bei uns im Portfolio zu wissen. Okay. Und ich glaube, da können wir noch deutlich mehr machen. Ich habe eine Familie, wir alle leben Aldiana. Ich finde die Ananea Hotels toll. Es gibt wunderschöne Sentido-Häuser. Also es ist wirklich echt schwer, eins rauszupicken. Auch Arosa hier, ich sag mal, gerade hier an der Ost- und Nordsee, hier in Hamburg, habt ihr ja auch tolle Möglichkeiten. Also es ist echt schwer, da was rauszusuchen.
Stichwort Aldiana, muss man sich Sorgen machen? Sansibar wurde jetzt gerade rausgenommen.
Nein, da musst du dir keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil. Wir haben das Portfolio ein bisschen bereinigt. Wir sind aber zutiefst überzeugt und unsere Stammhäuser laufen exzellent. Auch da nochmal großen Dank an das Aldiana-Teams, an unsere Hotelmanager, die da wirklich einen fantastischen Job machen. Wir haben da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Pech gehabt, sage ich mal. Da war auch nicht immer alles ganz fair, was da gelaufen ist. Aber nach vorne, wir haben auch einige Optionen nach vorne. Und wie gesagt, ich bin persönlich als Gast und als Familie, wir lieben Aldiana, Urlaub unter Freunden ist so ein tolles Konzept. Von daher bin ich da ein ganz großer Fan persönlich. Aber das ist auch etwas, was uns als Unternehmen große Freude macht und was wir pushen werden.
Aber vielleicht noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Also was heißt das, dass da vielleicht auch Fehler gemacht wurden oder es war nicht ganz fair? Also welches Learning könnt ihr jetzt auch daraus ziehen, dass einmal in der Türkei gab es Probleme und jetzt Sansibar habt ihr aus dem Programm genommen?
Ja, also Türkei war eher so ein Rechtsstreit, wo ich mal sagen würde, muss man immer in der Öffentlichkeit ein bisschen aufpassen, aber manchmal vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Also hier war es aber vielleicht nicht nur Gott, der da seine Hand im Spiel hatte, ich sag's mal so. Ich glaube, der Tour hat das Richtige entschieden, vor einigen Jahren das zu machen. Wir haben es nicht immer mit der richtigen Stringenz und mit der richtigen Professionalität in allen Dimensionen umgesetzt. Deshalb haben wir sehr viel in den letzten 12 Monaten aufgeräumt. Okay. Und ich glaube, mit der neuen Struktur, mit den neuen Prozessen, auch mit der neuen Governance, auch wenn wir uns neue Hotelprojekte anschauen, machen wir das mit einer ganz anderen Sorgfalt, als das vielleicht dort war. Ich glaube, es werden auch alle, auch kritische Stimmen, deutlich besser gehört in diesen Prozessen. Von daher bin ich zuversichtlich. Und das zeigen auch die jüngsten Neueröffnungen, die wir haben, wo wir auch Denk gerade mal so an Ananea Madivaru auf den Malediven. Das ist ein unglaublicher Erfolg, aber jetzt auch, ihr werdet ja dabei sein, Ananea Rokrita, nächste Woche Eröffnung in Kreta. Das sind ganz, ganz tolle Häuser, wo wir Kunden mit begeistern werden, da bin ich sehr zuversichtlich.
Nochmal eine Anstrengung, dann darfst du auch
Danke.
Gibt's noch eine? Ja, genau.
Sehr agil hier, ne? Schnick, schnack, schnuck.
Genau, ja. Genau, schön wär's. Genau, gibt es eine Überlegung, vielleicht eine neue Marke auch einzuführen?
Never say never. Aber ich sag mal, wir haben tolle Marken. Ich glaube, die möchte ich oder möchten wir noch mehr schärfen. Wir wollen noch mehr am Kundenversprechen arbeiten und ich glaube, wir decken die Kundenprofile, die wir erreichen wollen und die Kundensegmente decken wir aktuell damit sehr gut ab. Mhm. Deshalb würde ich das nicht ausschließen, aber das sehe ich derzeit nicht als Priorität, da noch eine weitere Marke zu ergänzen.
Christoph, die Zeit rast. Wir haben noch gut 10 Minuten. Vielleicht versuchen wir jetzt mal ganz knackig durch noch ein paar Themen, die uns wichtig sind, durchzureiten. Du bist verantwortlich für, glaube ich, 71 Vertretungen in 31 Ländern, wo ihr aktiv seid. Wo ziehst du die meisten Impulse her, wo du sagst, ey, so wie in dem Land, also Quellmarkt oder vielleicht auch bei Destinationen, so müssen wir das stärker in der ganzen Gruppe ausrollen? Was begeistert dich, wenn du auf diese ganzen, auf die Vielfalt der Tourgruppe?
Also ich versuche ja persönlich sehr viel auch im Zielgebiet zu sein, um Hotels und unsere DMC, so rund alle 6 Wochen bin ich da irgendwo. Mir ist immer wichtig, leben wir das Kundenversprechen? Sind wir kundenorientiert? Mhm. Und wenn ich die Begeisterung spüre, und das kann ganz normale Mitarbeitende sein, das können die Führungskräfte sein, das ist für mich immer das Wichtigste. Ich finde, das macht Uli mit seinem Team auch wirklich sehr gut. Da werden wir immer besser. Aber das ist das, was mich am meisten begeistert, weil dafür haben wir unsere Zielgebietsagenturen und wenn die kundenorientiert arbeiten, das ist für mich immer das Wichtigste.
Okay, gut. Also Kundenfokus steht überall. Und wenn du auf die Quellmärkte schaust, also eure Märkte, wo der Tour mit dem Produkt Urlaub, mit dem Produkt Pauschalreise aktiv ist, welche Organisation ist da besonders schlank, effizient, umtriebig, großes Wachstum aufgestellt?
Ich sag mal, beeindruckend ist natürlich, was unsere Kollegen in Zentral- und Osteuropa machen. Also das ist ja unglaublich vom Wachstum. Die haben sich ja in den letzten Jahren mehr als verdoppelt. Da sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs in einzelnen Märkten wie Rumänien. Letztes Jahr 45% gewachsen. Also das ist ein toller Job. Ich glaube, die große Chance und das, was Teil unserer Strategie ist, wir wollen als paneuropäisches Team arbeiten, was lokale Differenzen zulässt und Stärken zulässt. Wir wollen nicht alles irgendwie das Gleiche machen, aber wir wollen deutlich mehr zusammenarbeiten. Und das ist das, was mich am meisten freut, ist, dass wir mit dem neuen Führungsteam dabei sind oder schon da sind, dass wir eine Kultur der Offenheit, wir hören uns zu, wir sind bereit, wir wissen, was wir gemeinsam machen wollen und wo wir lokale Dinge machen wollen. Und wir sind auch bereit, dass wenn jemand einen Prozess oder eine gewisse Kompetenz am besten beherrscht in der Gruppe, diesem Kollegen oder dieser Kollegin zu vertrauen und das dann wirklich in der Gruppe zu machen. Und da bin ich wirklich sehr, sehr positiv und sehr dankbar für die Kolleginnen und Kollegen, dass wir da so ein tolles Team haben, dass wir das nach vorne treiben.
Manchmal kriegt man das durch eine gute Kultur hin, durch auch Transparenz, dass man eben gute Impulse von A nach B sozusagen spiegelt und dann wird das da aufgenommen. Manchmal braucht es dafür aber auch Personalentscheidungen, die dazu führen, dass man bestimmte Leute, die besonders viel Gabe haben, den Laden in die richtige Richtung zu lenken, an die Stellen manövriert, wo sie mehr lenken können. Du hast einiges in deiner Bilanz sozusagen der letzten 400, 500 Tage schon in die Wege geleitet, Personalentscheidungen. Was steht noch an?
Ich komme erst mal zum ersten Teil. Wenn man als Team zusammenarbeiten will, gerade in dem Kontext, dass man, ich sag mal, wir sind in 16 Quellmärkten unterwegs, dass man da auch unterschiedliche Kulturen ist Vertrauen und Kultur das Allerwichtigste. Und ich habe das ja sowohl in der Thomas Cook-Gruppe, wo wir One Airline und wirklich One Airline hatten, oder auch bei Flix, wo wir in 45 Ländern, und da waren ja auch viele Zukäufe. Und ich glaube, da habe ich schon sehr viel gesehen und auch selbst sehr geführt, um diesen kulturellen Wandel zu machen. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, manchmal führt das auch dazu, dass man auch das Team in der Zusammensetzung ändern muss. Das haben wir auch gemacht, das gehört dazu. Ja. Aber ich glaube, dass, und nochmal, Teams entwickeln sich immer weiter. Das natürlich ist wie so ein Bundesliga-Kader. Das wird auch in Zukunft, und ich sage mal, wir arbeiten ja auch sehr aktiv, wer ist die nächste Generation? Wer ist der nächste Der-Tour-Chef oder die nächste Der-Tour-Chefin? Also für mich sind auch die Talente essentiell. Das ist fast wichtiger als die oben an der Spitze sind. Mhm. Und von daher, ich glaube, wirklich Vertrauen, Kommunikation und echter Teamspirit ist das, was ein gutes Team gerade im multikulturellen Umfeld ausmacht.
Worauf sollten sich die Der-Tour-Mitarbeitenden noch stärker einstellen in der Weiterentwicklung von Der-Tour und wenn es um dein Management geht?
Ich glaube, erstmal sollten sie sich freuen, weil das ist eine tolle Firma und ich bin auch sehr, sehr dankbar für alles Großartige, was die in den letzten Jahren schon gemacht haben. Und wir haben sehr viel Potenzial. Mhm. Wir sind sehr silohaft geführt worden. Wenn wir alles das zusammenbringen, was wir gemeinsam besser machen können, aber individuelle Kulturunterschiede oder Spezialitäten bewahren, haben wir sehr viel Potenzial. Und an so einem Prozess beizutragen, und da kann ja jeder beitragen, das ist etwas, ich finde das immer super spannend, mich befriedigt das enorm und das ist auch das Feedback, die es gestalten können, dass denen das viel Spaß macht, auch wenn es Mühe ist.
Ja, klar, es ist nicht unanstrengend, aber natürlich die Vision eint dann irgendwie und trotzdem ist es ja im Detail manchmal schon herausfordernd, wenn man zum Beispiel eine V-Tours durch die Hotelplanakquise mit reinholt ins Unternehmen und man hat auf der anderen Seite, hat man aber schon Travelix. Und da gibt es Überschneidungen. Wie kriegt man das gut hin, dass das am Ende ein prosperierendes, kulturell gut zusammengefügtes, effizientes...
Ja, erstmal nochmal. Wir hatten die Möglichkeit von Hotelplan bis auf, ich sag jetzt mal, den Teil Interhome da zu übernehmen, das Veranstaltergeschäft in England, in der Schweiz und in Deutschland mit V-Tours. Und das ist ja eine gigantische Opportunität für uns gewesen, eine Riesenchance. Aber ich glaube auch für V-Tours und für die Hotelplan-Kollegen insgesamt, weil die haben jetzt wirklich einen Gesellschafter, der diese Geschäfte liebt und die Mitarbeitenden liebt. Und ich glaube, wenn man da dran mit dieser Perspektive geht, werden wir die Lösung finden. Und das war ja klar, wenn man irgendwie Wettbewerber übernimmt, dass es da auch Überschneidungen gibt. Also das ist ja kein Geheimnis. Und ich sag mal, da ist das Team jetzt auch dran. Und wir haben ja auch schon viele Funktionen zusammengefasst, sowohl in der Schweiz als auch in UK oder auch bei V-Tours. Und da muss man zusammenkommen. Aber ganz wichtig ist da zu verstehen, das Team, wenn man es gut macht, ist immer stärker als das Individuum. Und das ist der Leitsatz, der uns der uns dort treibt. Und wir lernen auch viel dazu. Das ist ja nicht, dass bei Der-Tour jeder Prozess besser ist, sondern in allen Ländern, in allen Märkten bekommen wir auch neue Kompetenzen und die werden wir bewahren.
Ja. Was hat dir am meisten Spaß gemacht in den letzten anderthalb, noch nicht ganz anderthalb Jahre, aber ein Drittel seitdem du bei Der-Tour auf dem CEO-Sessel bist?
Ich mache ja seit über 25 Jahren als, ich sag mal, irgendwie C-Level in meiner beruflichen Karriere, mache ich ja immer nur Reisen und Mobilität. Mhm. Und ich sag mal, mich fasziniert unsere Branche jeden Tag aufs Neue, weil das ist ein so schönes Produkt. Du kannst Menschen begeistern, du arbeitest mit Menschen, für Menschen. Das begeistert mich jeden Tag aufs Neue und mir macht die Internationalität Spaß. Ja. Ich möchte immer oder viel lieber in einem internationalen Team arbeiten, weil ich glaube, das ist mein kultureller Background persönlich, aber ich glaube auch wirklich an die Kraft Europas und dass man dort Brücken bauen kann. Und ja, es gibt immer schwere Momente, aber mir macht das Spaß, weil ich glaube, wir bauen da ein ganz tolles Team. Ich habe fantastische Kolleginnen und Kollegen. Wir haben wirklich super kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeitende. Das macht Spaß, auch wenn es im Moment herausfordernd ist. Aber ich sag mal, ich kann ja auch irgendwie nur Transformation und Krise. Und das ist jetzt auch nicht die erste Krise, die ich erlebt habe. Und ich habe vielleicht auch dunklere und schwerere erlebt. Also von daher sage ich mal, never waste a good crisis. Das ist auch etwas, wenn wir sehr konsequent sind, dass wir da auch deutlich besser und gestärkt rauskommen können.
In so einer Krise kommt es ja oft auf die Partnerschaft an, auf die Zusammenarbeit. Welches Learning hast du jetzt daraus gezogen, gerade aus dieser Nahostkrise? Was muss man vielleicht nach vorne hin vielleicht auch verbessern?
Ja, das Wichtigste ist, was ich gesagt habe, und das gilt für uns alle in der Branche, wir haben als Branche der Reiseveranstalter inklusive der Reisebüros und aller Partner, unserer Airline-Partner, gezeigt, wie toll unser Produkt in der Krise funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist für mich das Hauptlearning und wie eben gesagt, das müssen wir besser rausstellen, das muss klarer werden. Mhm. Da müssen wir alle zusammen, das ist glaube ich, das Wichtigste. Und dann sieht man immer individuelle Mitarbeiter, also die Zusammenarbeit, es ist immer total unfair, da jetzt eine einzelne Airline rauszuheben, weil wir hatten Standleitung, also Volker Greiner und ich, also wir haben 5-mal am Tag telefoniert, die Melanie Gerhardt bei uns hat ja sowieso mit jedem telefoniert, das fantastisch gemacht, Alessia Vincitelli, die bei uns die DMC in Dubai macht, also wirklich rundum, also das sind so viele, da einzelne zu nennen, ist fast ungerecht, weil ich glaube echt, das Teamwork steht da über allem und das haben wir insgesamt grandios gemacht.
Eine schöne, fast schon Schlussplädoyer für das Teamwork, finde ich super, genau. Und ich glaube auch, das, was du auch zur Pauschalreise jetzt nochmal gesagt hast, dass das eine Riesenchance ist, diese Bedeutung und die Absicherung jetzt nochmal nach vorne zu drehen, das wird den Vertrieb auch sehr freuen, weil das ist natürlich in jedem Vertrieb, aber vor allem auch im stationären Vertrieb ein starkes Argument am Point of Sale. Also wenn das gelingt, auch nochmal stärker an der Branche zu verankern und auch ins Marketing zu transportieren. Super. Was war deine spannendste Dienstreise in den seit du angetreten bist?
Ach, kann ich da eine wirklich herausheben? Nein, ich habe es ja schon gesagt.
Alle waren gut.
Ich versuche sehr viel im Zielgebiet zu sein. Ich versuche viel bei Partnern zu sein. Ich versuche auch bei uns in den Märkten. Also ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs. Mir ist der persönliche Kontakt wichtig. Und ich sage mal, das ist das auch, was mich antreibt. In so einer Zeit, wo alles digitaler wird, wo viele remote arbeiten.
Trotzdem
ich merke immer persönlich, wenn man zusammen ist, wenn man spricht, dass das super ist. Jetzt ein Beispiel, die letzte war vielleicht, das war gerade letztes Wochenende, 40 Jahre Apollo, unser skandinavischer Veranstalter. Mal so ein altes, klassisches Townhall, wie man das früher hatte, wirklich 300, 350 Leute im Raum. Super. Du stehst da alleine und mit den Kolleginnen und Kollegen dann über die Strategie zu diskutieren, das war wirklich Gänsehaut, weil dieser Buy-in von so einem Team zu spüren, die vielleicht noch nicht ganz so dabei waren, das ist etwas, was mich motiviert.
Du bist ja nach wie vor auch bei Flix, hast du eine im Aufsichtsrat eine Aufgabe. Ja. Wie oft kommst du dazu eigentlich?
Ja,
die
so
wahrzunehmen?
So oft, wie es geht. So oft, wie es, also ich sag mal, normalerweise sind die einmal im Quartal und dann haben wir noch Prüfungsausschuss. Okay. Das ist eine Aufgabe, die mir viel Spaß macht. Ein Unternehmen, was mir viel Spaß macht, André und ich, wir haben unsere regelmäßigen Calls, in denen wir uns austauschen. Und das ist ein fantastisches Unternehmen und Deutschland kann stolz sein, dass sie so tolle Gründer hat wie die drei Flix-Gründer und so ein tolles Unternehmen. Und man wird von Flix noch sehr, sehr viel hören.
Spannende Wachstumskurve, ne? Unglaublich.
Ja, und Produkt und Technologie und Prozess und Kundenorientierung. Fantastisch. Und ich glaube, das, was die im Busbereich geschafft haben, ist wirklich toll und das wird auch eine globale oder ist schon eine globale Erfolgsgeschichte und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass sie im Flix-Train-Bereich, wenn dann auch die neuen Züge da sind, dass das eine ebenso schöne Erfolgsgeschichte wird.
Super. Christoph, das ist nicht unser erstes Interview, deshalb weißt du, was die letzte Frage ist. Die letzte Frage ist immer, wohin geht dein persönlicher nächster Urlaub?
Mein persönlicher nächster Urlaub.
Also keine Dienstreise.
Keine Dienstreise, kann ich sagen.
Kein Townhall.
Nachdem wir sehr viele Rundreisen gemacht haben und jetzt gerade auch in New York zu Ostern waren, wir gehen dieses Jahr mal klassisch nach Griechenland auf zwei Inseln und schauen uns da zwei verschiedene Sachen an. Und ich darf endlich mal wieder windsurfen, worauf ich mich sehr freue.
Welche Inseln sind das? Magst du das verraten?
Naxos und Kreta.
Sehr schön, cool. Also mit dieser Inspiration, na gut, es ist jetzt kein ganz exotisches Ziel.
Oder? Ja, nee, das hätte ich vorher Spannenderes zu bieten gehabt.
Genau, das ist ja Brot und Butter, damit verdient ihr auch euer Geld.
Ja.
Christoph Debus, vielen Dank, dass du so offen warst, heute uns Rede und Antwort zu stehen in dieser nicht ganz einfachen Zeit. Aber du hast es ja mehrfach zum Ausdruck gebracht, die Krise ist immer auch eine Chance.
Ja.
Und ihr wollt die Krise als Chance sehen und der Spirit stimmt bei euch, so wie du es formulierst. Und du hast sogar noch Hoffnung, dass die kleine Nachfragedelle, die wir seit 1. März sozusagen erleben, dass die übers Jahr ausgebügelt wird. Das macht der Branche Hoffnung und sicherlich nicht nur der Tour, sondern eben der ganzen Branche. Wir nehmen viele Impulse aus dem Gespräch mit. Vielleicht kann man mal die Reisewarnung für Umsteigeverbindungen überprüfen. Vielleicht kann man die Pauschalreise noch stärker ebenso auch deklarieren mit dem Bundesadler. Davon hast du gesprochen.
Ein TÜV-Siegel mit
Ein TÜV-Siegel, genau.
Also, sollen die Designer machen, die können ja, das genau. besser, ja.
Super Impulse. Vielen Dank, dass du hier warst und viel Erfolg für die nächsten 400, 500 Tage und viel mehr. Wir werden uns sicherlich vorher wieder sprechen, bevor die nächsten 500 Tage um sind. Danke für deinen Besuch. Danke, Bianca, für die Moderation.
Auch von mir, herzliches Dankeschön. Und genau. Wir wollen nicht schließen, bevor wir nochmal ein Lob loswerden von den einem Zuschauer. Also Stichwort Krise, das Krisenmanagement von der Touristik, bewundernswert und aus meiner Sicht unerreicht. Das können wir doch hier auch mal öffentlich sagen.
Genau.
Und Melanie und Team, das ist euer Applaus. Vielen Dank dafür.
Genau.
Ja, herzlichen Super. Dank.
Diese Sendung existiert auch als Podcast in wenigen Tagen bei uns abrufbar und auf allen Kanälen, wo es Podcasts so gibt in der digitalen Welt. Einen herzlichen Gruß aus Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Das war Travel Talk at FVW, unterstützt von AIDA Cruises und Reiseland. Danke fürs Zuhören. Weiterhören geht natürlich auch hier in der Audiothek von FVW Travel Talk. Produziert in Zusammenarbeit mit Travelholics Media.